Christoph Dahlberg, schön mit dir zu reden. Du machst schon ziemlich lange Musik-Kunst, oder? Also du bist 38 Jahre alt, seit wann bist du da so aktiv?
Ich bin 2002 bin ich nach Rostock gezogen und dann habe ich hier ziemlich aktiv mit einem Freund zusammen, also mit einer Drum-and-Bass-Crew zusammen Drum-and-Bass aufgelegt und bin in diese Drum-and-Bass-Crew dann auch gleich mit reingerutscht. Und zwar, es war der Stefan Streck, der Mikronaut, der ist manchen Leuten, die solche Musik hören, ziemlich bekannt. Und wir haben dann angefangen, dieses Drum-and-Bass-Projekt zu machen, haben das über viele Jahre praktiziert. Dann kam es dazu, dass Stefan dann sein Mikronaut-Projekt gegründet hat und ich eine Weile danach das Projekt Clicks and Errors. Das muss so vielleicht so die ersten Produktionen, die ersten anfänglichen Produktionen gab es dann vielleicht 2006 oder so. Und das war natürlich alles noch so in so einer ganz frischen Entwicklung. Und es waren eher Versuche als alles andere, weil es schon immer eine Art von experimenteller Musik war, neben dem Drum-Bass. Und dann hat sich das aber so zu 2011 ungefähr, hat es sich dann so rausgeschält, dass es die ersten abstrakten Elektronika-Auftritte gab, auch gerade im Bereich der Vertonung von Kunstausstellungen und so weiter und so fort. Und damit begann das tatsächlich alles. Und dann irgendwann wurde es so auch in Clubs auf die Bühne gebracht, dann wurde es ein bisschen mehr so dancy-fancy. Hatte schon so Strukturen von einer zarten Tanzmusik, aber es war trotzdem immer alles noch sehr gebrochen. Und über die Weile hinweg hat sich das dann wieder davon wegentwickelt. Und jetzt ist es doch sehr, sehr ruhig geworden. Und wie es aussieht, wird es auch im Jahr 2021, das nächste Album wird dann auch wieder noch, also ich würde es als noch ruhiger empfinden, aber trotzdem genauso emotional. Also die Geschichte der Melancholie wird definitiv nicht verloren gehen. Es wird eher so sein, dass es dann etwas reduziertere Beats gibt. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei dem Album, was jetzt gerade erst stattfindet.
Du hast gerade gesagt, Dancy Fancy, das klang so ein bisschen nach Kompromiss.
Nee, das war kein Kompromiss. Ich hatte schon so Lust auch auf Tanzmusik, weil ich ja schon aus dem DJ-Sektor einmal kam. Also es ist auch so, dass ich hin und wieder nochmal Drum & Bass auflege, aber vielleicht ein- oder zweimal im Jahr. Also nur aus Spaß zur Freude, um so die alten Zeiten nochmal aufleben zu lassen. Daran hat sich das so ein bisschen orientiert und ich war damals auch immer sehr intensiv interessiert an so Acts wie Apparat oder Moderat. Das kennen einfach viele Leute, die würde ich jetzt einfach mal als Referenz mal angeben, weil da können sich viele etwas drunter vorstellen. Und da war es ja auch schon so, dass die schon so ein bisschen auch eine Art von Tanzmusik gemacht haben, die aber nicht so super ausdrucksstark war. Also so was zum Beispiel fette, super abgefahrene Beats angeht oder natürlich jetzt keine Partykanonenmusik, würde ich sagen. Also schon auch irgendwie mit dem Grundstein der Melancholie bestückt. Und daran hatte ich mich damals so ein bisschen orientiert, das fand ich immer sehr schön. Und dann begann es aber, dass ich mich schon irgendwie eher so in der Position des Reduzierteren sah. Und mich eher auf das Harmonische beziehen wollte. Und vor allen Dingen auch das, ich nenne das immer das Frickelige, dieses kleine experimentelle Anbiet so lange rumzubauen, dass von denen halt kaum noch was zu erkennen ist. Und zu sagen, okay, habe ich gerade einen Dubstep-Song gemacht, wo aber davon nichts zu erkennen ist, als außer die Geschwindigkeit, was der Hörer natürlich auch nicht greifen kann. Und die Sachen so zu verändern, es ist auch so, dass die Produktionen bei mir wirklich von 80 bis 190 BPM laufen. Und in der verschiedensten Fassung komponiert werden, wovon dann aber nicht mehr viel übrig bleibt.
Kann man denn so einen Song auch kaputt frickeln? Oder woher weißt du, jetzt ist gut? Weil das ist ja ein never-ending story.
Es gibt ja so Produktions- und Kompositionswege, die ich mir über die Jahre erarbeitet habe. Dadurch habe ich bestimmte Handgriffe zu bestimmten Zeitpunkten während der Produktion und Komposition. Momentan fange ich gerne mit Klavierthemen an und schmücke das dann Stück für Stück aus und mache mir erstmal stumpfe, straighte Beats, die ich als Orientierungslinien habe, wo ich dann gerne weitere Synth-Linien aufspiele und immer wieder Sachen rekorde. Und wenn ich eine bestimmte Anzahl an interessanten Objekten, die ich verwenden kann, aufgenommen habe, so komponiert habe und aufgenommen habe, dann ist es oft so, dass ich das dann anfange, auch in den Harmonien und Melodien zu zerschneiden. Ich lasse es rückwärts laufen, es wird mit interessanten Effektierungen versorgt. Und dann kommt die Abstraktion der Beats, die dann aus einer ziemlich geradlinigen Geschichte dann immer verrückter mit interessanten Effekten wie Delays oder Stutter-Effekten oder was weiß ich auch immer. Also die Palette ist groß, dann irgendwie Stück für Stück gearbeitet wird. Und also ich hatte das mal, wir hatten ein interessantes Gespräch mit einem Freund und er fragte mich, wie es denn aussieht, wo sehe ich denn die Positionen in meinen Songs? Und ich erklärte ihm, dass es mich gerne an so ein abstraktes Bild erinnert, wenn in einem abstrakten Bild, das ist jetzt etwas fiktiv, was ich jetzt sage, aber oben rechts ein Punkt zu sein scheint oder dort positioniert ist, dann muss es da auch sein, weil es nicht anders geht. Das ist halt für den Künstler, ist es einfach die Nuance, die dieses Bild perfekt macht. Und so ist es bei mir auch. Deswegen ist es eigentlich auch nicht so, dass ich irgendwas kaputt frickeln kann, weil die bestimmten Positionen von merkwürdigen Sounds, die sich da homogen doch dann in diese melancholische Suppe mit einbetten, haben immer in ihren Positionen ihre genaue Daseinsberechtigung und dürfen auch nirgendwo anders sein. Also von daher ist es, kann man gar nicht wirklich sagen, dass ich irgendwas kaputt, also aus meiner Sicht natürlich, dass ich damit irgendwas kaputt machen kann. Und dann merke ich auch ganz schnell, das war es dann auch. Also mehr gehört da nicht hin und weniger auch nicht.
Es ist dann auch nicht nachträglich so, dass du denkst, oh, der schwarze Punkt hätte einen Zentimeter weiter nach links gemusst. Also jetzt metaphorisch gesprochen.
In der Positionierung eher nicht. Aber manchmal ist es so, ich lasse dann auch mal hin und wieder, kann es passieren. Es passiert nicht immer, aber so in einem von vier Fällen lasse ich ein Stück auch mal ruhen. Vielleicht für 2, 3 bis 4 Tage und höre es dann nochmal ganz in Ruhe gegen und dann merke ich, okay, vielleicht war das eine Nuance zu viel und es wird dann eher mit einer Hall-Effektierung weiter zurückgesetzt oder es muss auch mal ein Effekt, es muss auch mal eine Position gehen. Das passiert tatsächlich auch. Aber das ist relativ selten, weil ich dann erst gut sein lasse, wenn ich mich wirklich wohl damit fühle.
Ja, es ist jetzt dein Debütalbum, Time heißt es. Es hat 12 Stücke. Machst du die Stücke dann, wie du es gerade geschildert hast, wirklich so nacheinander fertig, bis sie wirklich perfekt sind? Oder bist du auch parallel dann da dran, weil das einfach so ein Gesamtkonstrukt ist?
Ja, ich lasse ungern Sachen liegen. Also es passiert schon mal, dass ich ein Layout produziere, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss es erstmal ruhen, weil ich dann an einen Punkt weitergekommen bin, an einen Punkt gekommen bin, wo ich nicht weiterkomme. Wo ich auch manchmal denke, okay, ich habe da jetzt gerade ein Thema komponiert, das finde ich so unglaublich stark. Da fehlt mir dann für einen Moment der gute Gedanke, um einen Kontrapunkt zu schaffen oder was auch immer. Das ist aber relativ selten. Also in der Regel ist es so, dass ich mir ein Musikstück vornehme, es bearbeite, es wirklich bis zum Ende bringe und dann das nächste komponiere. Aber was natürlich auch jetzt gerade bei Time über den ganzen Zyklus der letzten 4 Jahre geschehen ist. Ne? Also es sind schon so, die meisten Stücke sind aus den letzten 2 Jahren und besondere Stücke, die ich mir aufgehoben habe von vor 3 und 4 Jahren, die sind dann noch mit draufgekommen, weil ich auch der Meinung war, dass es ganz wichtig für diese Entwicklung von diesem Album, was das Hören, so was es so bedeutet und dass der Hörer tatsächlich auch eine Bewegung und Entwicklung auf dem Album hören kann.
Es ist jetzt dein Debütalbum, es wird am 8. Mai, also bald erscheinen bei Sonderling Records. Wie groß ist die Freude, die Aufregung darüber?
Oh, die Freude ist riesig. Die Freude ist riesig und die Aufregung natürlich auch. Es ist halt einfach meine erste Veröffentlichung und ich bin auch sehr glücklich mit meinem Label. Und ich habe vor einiger Zeit Niklas Worcht kennengelernt, der Labelchef ist, der unter dem Pseudonym Da Pike auftritt. Das ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff, die sich so in der Techno-Szene bewegen. Und es ist ein unglaublich angenehmer Mann, der mich toll unterstützt und der gut hinter dieser Musik steht. Also es ist letztendlich erscheint, das muss ich dazu sagen, dass das Album erscheint auf dem Label Frühling Records, was nochmal ein Sublabel von Sonderling ist. Aber so gibt es halt wirklich diese total tolle Community, auch die Unterstützung von Symbus Records und Teleskop Musikproduktionen, die unter anderem auch mein Verlag sind. Es ist einfach ein ganz wunderbares Team und ich fühle mich extrem gut aufgehoben. Jetzt natürlich gerade mit dieser kriseligen Situation etwas speziell, aber irgendwie lassen wir uns davon auch überhaupt nicht entmutigen und ich möchte auch nicht, dass das diese Bewegung von diesem Prozess irgendwie beeinflusst, weil also gerade jetzt brauchen die Leute auch schöne Musik und ich finde, das passt ganz gut rein.
Warum hat es so lange gedauert bis zum ersten Album?
Das ist eine sehr private Frage, aber ich würde es dezent anschneiden. Also es gab halt irgendwie so verändernde Lebensumstände. Ich lebe hier auf dem Land und es ist ein tolles Wohnprojekt hier. Also ich lebe hier jetzt alleine und habe aber das hier alles mal mit meiner Partnerin gehabt und das war alles irgendwann sehr, sehr schwierig und dann irgendwann hat meine Arbeit auch ziemlich intensiv darunter gelitten. Und es gab tatsächlich auch in diesen letzten 5 Jahren auch 1,5 bis 2 Jahre, wo die Arbeit eher auf etwas Funktionales ausgelegt wurde. Es wurde dann irgendwie viel bildend gearbeitet und das waren dann eher so Aufträge wie Kunst am Bau Sachen, die abgearbeitet wurden und so weiter und so fort. Dadurch hat sich viel bei mir zeitlich verschoben und nach dann einer Trennung dieser Beziehung gab es dann auf jeden Fall nochmal den Superanschub und ich habe mich gefühlsmäßig in diesen letzten Jahren relativ stark runterreduziert und nach dieser Art von, wir nennen es mal die Art der Befreiung, gab es eben diesen wunderbaren Anschub und diese Emotionen, die ich eigentlich mal hatte und die mir irgendwie verloren gegangen sind, sind auf einmal wieder zurückgekommen und das hat in den Produktionen extrem viel gemacht und es hat mit mir natürlich auch unglaublich viel gemacht und dann war es so, dass die letzten Produktionen für das Album, die in dem Jahr 2019 entstanden sind, es war so etwas wie, als wenn andere Menschen etwas niederschreiben, um sich zu lösen und jeder Song war ein neues Stück, was ich an mich selbst freigegeben habe.
Das heißt, hinter jedem Songtitel steht dann auch wirklich so ein sehr persönliches Kapitel oder eine Geschichte, die du kennst und wir wahrscheinlich nicht, wenn wir es hören.
Ich bin ganz fürchterlich pathetisch. Und ja.
In der Musik schadet es ja nichts.
Ja.
Du hast auch eben schon den Satz erwähnt, Geschichte der Melancholie. Also ich meine, das sagt ja auch schon viel aus, worum es grob geht. Und Melancholie ist halt auch so eine zweischneidige Sache. Es ist ja jetzt nicht per se negativ.
Nein, überhaupt nicht. Ich sehe daran tatsächlich auch nichts Negatives. Das ist für mich, es ist ein Lebensgefühl, was ich unglaublich schätzenswert finde und mir extrem viel bedeutet. Also ich habe auch nichts dagegen, mal mit Freunden zu lachen. Aber an sich ist meine Arbeit, das, was ich tue, auch in der bildenden Kunst, ist immer mit so einem, es fühlt sich oft an, wie in so einem ganz ruhig, warmen, stillen, wunderbaren Kokon eingewickelt zu sein. Und die Musik ist irgendwie dieses Thema. Ich kann mit so fröhlichen Sachen tatsächlich nicht so richtig was anfangen. Und ich schätze vor allen Dingen in dieser Art der Melancholie auch vor allen Dingen den Grundsatz der Möglichkeit des Nachdenkens. Also wir werden ja tatsächlich bei melancholischer Musik oder melancholischen Objekten und Kunstinstallationen oder was auch immer, werden wir ja nachdenklich. Und das birgt für mich eine ganz besondere Ehrlichkeit in sich. Weil wir kommen wieder mehr so zu uns zurück, finde ich, wenn das so in so eine Art von Stille gerät.
Würdest du sagen, dass das Gefühl der Melancholie tiefer, also wesentlich tiefer geht als, ich weiß gar nicht, was das Pendant dazu wäre. Ich meine, Glück ist ja auch was sehr Tiefes, aber Glück ist auch so wahnsinnig kurz. Also wenn wir jetzt auch beim Thema Zeit sind, ja, also ja. Glück hat meistens keine Dauer, wohingegen Melancholie ja schon auch mehr so eine Strecke sein kann.
Ja, Melancholie ist eine ganz wunderbare Strecke, finde ich. Also so, das ist halt, es ist natürlich irgendwie was ganz Schweres, was ganz Tiefes, aber auch was ganz Besonderes. Und so ganz, ganz doll tief in mir verankert ist es. Also ich muss diese Art von Musik auch machen. Ne? Wir haben, das ist natürlich auch mal die Frage, dass, wie funktionieren wir? Und ich habe zum Beispiel die Bürde, dass ich immer über alles nachdenken muss. Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich denken muss. Und ich habe ganz stark die Probleme, meinen Kopf abzuschalten. Und das ist eben die gute Art des Loslösens, eben mit der Musik zu arbeiten und es damit zu handeln. Und die Melancholie auszudrücken und auch immer ein Stück weit damit loszulassen. Was ich vorhin auch schon meinte zu den Songs, jedes Stück hat irgendwie diese Geschichte, die es in sich birgt und befreit dann.
Du bist ja auch bildender Künstler, arbeitest mit Bronze. Wie sähe denn jetzt ein melancholisches Objekt aus? Also bei Musik ist mir das völlig klar, welche Gefühle da angesprochen werden. Bei so bildender Kunst finde ich schon ein bisschen schwieriger. Also woran mache ich fest, dass das jetzt irgendwie eine melancholische Figur ist, wenn sie abstrakt ist vor allem?
Ich arbeite irgendwo zwischen der Abstraktion und dem Surrealismus. Das ist immer so eine Gratwanderung, die sich immer irgendwie bewegt. Und wenn ich zum Beispiel mit Stahl arbeite, dann waren es in letzter Zeit die Fertigung und die Schaffung von geometrischen Formen, mit denen ich meine Gedanken der Planeten und Sterne in Form gebracht habe. Und die letzte Installation hieß Die gefallenen Sterne. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ich habe diesen Namen habe ich sehr genossen. Also ich bin der Meinung, dass man auch in diesem Namen mit dieser Ruhe in diesen großen rostigen Stahlobjekten schon so eine gewisse Art von Melancholie entdecken kann. Aber bei der Arbeit mit Bronzen ist es schon so eher on point. Es gibt eine Installation, die nennt sich Die Wächter der Wehmut, die wirklich so ganz hagere, recht traurig dreinschauende Personen sind, die ihre Position beziehen und in sich ruhen, aber in eine sehr intensive Tristesse gehüllt sind, würde ich meinen. Das ist so das, was ich darin sehe. Aber es sehen, glaube ich, auch relativ viele andere Menschen, wenn ich dann mal in den Genuss komme, mit anderen Menschen, Kunden, Käufern oder Sammlern über die Arbeiten zu reden, weil hauptsächlich wird alles von der Galerie vertrieben und ich habe nicht so viel Kontakt mit den Leuten, die das kaufen. Aber die Leute erkennen es schon ganz gut. Es gibt noch eine weitere Plastik, die nennt sich Vergangene Zeiten. Und es ist ein großer Elefant, der auf einer Leiter steht und die Vorderbeine werden von zwei Stangen gehalten, die ein kleiner Mensch versucht festzuhalten. Das präsentiert eigentlich genau das, was wir Tag um Tag machen, dass wir zerstören etwas, wir bringen Dinge in völlig surreale Situationen und Lagen und versuchen dann aus der Menschheit heraus das wieder zu kitten und zu reparieren, was längst zerstört ist. Und die Interpretation der Objekte, die birgen immer ganz klare Melancholie in sich. Also es sind immer schon so traurige Geschichten, die ich erzähle.
Okay, ja gut, aber dann ist es so ein bisschen die Geschichte dahinter, ne? Oder das, was man dann rein interpretiert, was ja oft dann auch sehr subjektiv ist, was die Leute da sehen und was nicht.
Ja, obwohl bei der bildenden Kunst ist es tatsächlich so, dass ich eigentlich tatsächlich keinen Raum für Interpretationen gebe, für weitere Interpretationen. Also es ist wie die Einmal-Eins-Geschichte. Das bleibt eins. Und so ist auch die Interpretation. Also das wäre dann tatsächlich dann vom Thema verfehlt. Also man müsste dann wirklich schon, wenn man sich für diese Objekte, die ich fertige, interessiert, auch die entsprechenden Abhandlungen lesen.
Das finde ich jetzt interessant, weil ja eigentlich immer so, dass die Idee hinter Kunst ist oder ganz viele verstecken sich ja dahinter, dass sie niemals irgendeine Interpretation vorschlagen würden und wollen, dass alle sich ihre eigenen Gedanken machen. Also auch gerade bei Musik oder bei Musiktexten sogar, wo es ja auch wirklich teilweise konkret wird. Das finde ich jetzt interessant, dass du das so klar haben willst.
Ja, naja, also bei mir ist es eben dadurch, dass ich eben mit diesen zwei Genres der Musik und der bildenden Kunst arbeite, habe ich eben zwei Komponenten, die unglaublich wichtig für mich sind. Einmal habe ich den Ausdruck der unglaublichen Klarheit, wo ich ein Thema erarbeite. Also für mich ist das Thema der Kunst, wenn ich in der bildenden Kunst arbeite, ist eigentlich der Moment, wo das Objekt begonnen wird, tatsächlich mit den Händen zu formen, in der plastischen Arbeit, ist die Kunst letztendlich wirklich schon wieder vorbei. Weil die Kunst an dem Prozess liegt bei mir am Denken und an der Entwicklung des Themas. Wenn das Thema abgeschlossen ist, dann ist die Kunst vorbei, dann beginnt der handwerkliche Aspekt. Und dann habe ich eben dieses ganz klare Thema der Kunst und in der Musik habe ich die reine Emotion und so spiele ich mit diesen beiden Situationen. Es ist schon so, dass bei der Musik, da gibt es keine Worte. Also ich versuche natürlich, ohne etwas zu sagen, viel zu sprechen. Aber das ist dann eher die klare Ausschüttung meines Herzens. Und in der bildenden Kunst ist es dann eher das Thema, seht nur, wie die Welt gebaut ist. Und ein Aufmerksam machen, ein Weckruf, eine nicht aufhaltsame Information, würde ich sagen, die aber so eher so passiv dahergeht und nicht aufdringlich wirkt. Das ist zum Beispiel auch, was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, ich lebe auch vegan und habe natürlich auch meine klare politische Position und ohne den Menschen jetzt irgendwas aufdrängen zu wollen, kann ich mit der Kunst natürlich wirklich sehr gut arbeiten und in der bildenden Kunst das verwenden, wobei in der Musik halt wirklich das reine emotionale Thema herrscht.
Ja, da kann man jetzt, könnten wir noch sehr lange drüber reden. Ich muss so ein kleines bisschen auch auf die Uhr gucken, auch weil wir ja noch deine tolle Musik dazwischen spielen wollen. Deswegen reden wir jetzt auch nochmal ein bisschen vielleicht mehr konzentrierter über das Album an sich oder ja, deine Musik. Du arbeitest ja auch ganz viel so mit Sounds. Ist klar, in der elektronischen Musik spielt es eine große Rolle. Was hast du da so fixe Themen an Soundinspiration? Also zum Beispiel habe ich gelesen, ein S-Bahnhof ist da sehr wichtig.
Ja, unter anderem, klar. Also der S-Bahnhof spielt natürlich eine große Rolle. Ich fühle mich da immer ganz wohl und ich mag das Gequietsche der Gleise und einfach die Bewegung der Menschen, weil da, wo ich lebe, ist alles sehr ruhig und hier sehe ich halt teilweise Tage nicht eine Person, nicht einen Menschen und ich bin gerne zwischendurch mal in Berlin, da fühle ich mich sehr wohl, beziehungsweise auch für die Arbeit und genieße dann irgendwie diese Atmosphäre der schnellen, anonymen Bewegung, was natürlich dann irgendwie auch als Soundelement verwendet wird. Ne? Also da, wenn ich in Berlin bin, mache ich gerne so Field-Recording-Sachen, das mache ich hier zu Hause aber auch und das wird dann in der Musik verarbeitet und wird dann schon wieder auch bis zur Unkenntlichkeit effektiert, um daraus mir wieder eigene Sounds zu kreieren, die ich benutze. Ansonsten ist es so, dass ich dann hier im Studio mit ganz wunderbaren Drum Machines und einigen Synthesizern und Analogfiltern arbeite. Teilweise kommen Freunde vorbei und spielen mir bestimmte Sachen ein. Thema ist natürlich ganz wichtig, ist Violine. Das wird im nächsten Album nochmal richtig hörbar werden, gibt aber auch schon die ersten Themen auf dem Album Time. Und ja, das ist schon mal eine ganz wichtige Grundlage.
Haben die Orte dann auch so unterschiedliche Bedeutung? Also stehen die für irgendwas? Jetzt auch im Hinblick auf die Gefühlswelten, die du aufmachst?
Das nicht zwingend. Ich fühle mich eher so, was das Thema Samples angeht, das ist das, also gerade wenn ich in Berlin bin, da ernte ich irgendwie die interessantesten, schönsten Sachen, was für mich hörbar ist. Ich gehe spazieren und nehme mir total viel Zeit und laufe durch die Stadt und halte mich an verschiedenen Orten auf und da, wo ich mich wohlfühle, verweile ich und hole den Field Recorder raus und mache Aufnahmen. Das ist einfach so, dass ich mich dann irgendwie in diesem Moment wohlfühle und ja, ich komme mit Leuten ins Gespräch, was interessant ist. Ich treffe irgendwie Sprüher, die irgendwo gerade ein riesengroßes Bild malen und ich nehme die Spreegeräusche auf oder hänge auf einem Skatepark ab und baue mir Beats aus kleinen Skateboard-Trick-Geräuschen und sammle. Und also okay, das erinnert mich an früher. Ich war auch früher ganz lange Skateboard fahren, aber ansonsten gibt es da tatsächlich keine Verbindung. Diese Emotion, die wird dann wirklich im Studio rausgeschält.
Aber ja dann auch nicht durch Lyrics, oder? Ich meine, es kommen schon Lyric-Fetzen drin vor, aber die sind ja jetzt nicht der Kern des Stückes.
Nein. Nein, das ist also, ich mache das schon gerne und es wird in Zukunft auch mehr werden. Aber ich bin schon sehr darauf aus, ganz viel mit der Entwicklung und der Veränderung und der Abstraktion von Sounds zu arbeiten. Das bedeutet mir wirklich besonders viel, muss ich sagen. Und das mache ich auch am liebsten. Das ist so das Schönste in der Entwicklung der Musik, wenn ich bestimmte Themen entwickelt habe und dann höre, was passiert, wenn ich bestimmte Handgriffe im Studio vollziehe, was daraus wird. Weil manchmal ist es tatsächlich auch eine Überraschung. Und es gibt natürlich auch trotzdem auch noch bei mir Situationen, wo ich manchmal nicht mit rechne, wo ich dann denke, okay, ich liebe es zum Beispiel, Sounds umzudrehen und sie rückwärts laufen zu lassen. Und das ist aber so pietätvoll wie möglich, dass es nicht zu oft passiert, beziehungsweise dass es nicht zu präsent ist, dass es rückwärts gespielte Sounds sind. Aber man weiß halt manchmal nicht, was auf einen zukommt. Ne? Man hat dieses Soundelement und man dreht es um, dann zerschneidet man es wieder in kleine Stückchen und setzt daraus dann Beats und das ist auf jeden Fall immer eine große Reise.
Diese, nochmal zu den Gesangsparts, ist das immer dieselbe Stimme oder also wer ist das?
Auf der Single-Auskopplung Guardians ist es Saskia Arndt. Mit der Sängerin habe ich auch vor, immer mal wieder in Zukunft zusammenzuarbeiten. Wir hatten jetzt auch tatsächlich noch ein weiteres Stück gemacht, was dann im September erscheinen wird. Und dann noch eine weitere Sängerin, die sich zur Verfügung gestellt hat, um den Song Clouds, der dann auf dem Album erscheint, mitzusingen. Und ansonsten wird es in Zukunft eine Kooperation mit Marta De Grandi geben. Das ist eine Sängerin aus Italien, die ich in Nepal kennengelernt habe. Und das, dort haben wir zusammen Sofa-Konzerte gemacht. Sofa-Sounds-Konzerte und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit und das ist auf jeden Fall zielführend, mit ihr in Zukunft mehr zu machen. Aber erstmal ging es darum, dass bei Time die Musik hauptsächlich sich auf das Instrumentale und das sehr Experimentelle bezieht.
Ja, zur Single-Auskopplung gibt es ja auch ein Video. Das ist, glaube ich, das Einzige, ne, bisher,
genau,
das du gemacht hast. Und das ist eine, ja, so eine Art Hommage an so einen unvollendeten Film, in dem Romy Schneider mitgespielt hat. L'Envers, die Hölle. Also vielleicht magst du dazu noch was sagen, wie es dazu kam, dass dich das inspiriert.
Oh, dazu kann ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil dieses Video ist in einer Zeit entstanden, wo es hier mit dem Album auch ziemlich drunter und drüber ging. Es gab einfach total viel zu tun. Und wir haben es dann kurz vor der ersten Single-Auskopplung auch erst abschließen können, weil der Weg relativ steinig war und ich hatte tolle Hilfe von einem Kameramann namens Holger Löwe, der mich da komplett unterstützt hat, der sich um die Schauspieler gekümmert hat und das Casting und letztendlich die Dreharbeiten dann fast alleine vollzogen hat, weil ich zu dem Zeitpunkt, es war immer so ein bisschen schwierig, sie alle zum richtigen Zeitpunkt ranzukriegen. Und genau zu den Dreharbeiten stand ich nicht so richtig zur Verfügung. Und wir haben darüber gesprochen, wir haben das thematisiert. Und ich fand es ganz besonders schön. Also da ging es mir tatsächlich hauptsächlich um die Bildsprache und Bildästhetik, die mich besonders berührt hat. Und auch der Gedanke, mit analogen Bildern zu arbeiten und nicht in der super krass high-end digitalisierten Welt die große Effektschlacht des kleinen Kinofilms zu machen, sondern wirklich mit Objekten, die durch bestimmte tolle Objektive in speziellen Art und Weisen ausgeleuchtet sind, kleine abstrakte Szenen zu schaffen, die doch unglaublich berührend sind. Und es ist ja schon eher auch ein abstrakter Videoclip, der gar nicht so hart thematisiert, worum es in dem Song eigentlich geht, weil der Text im Song ist ja eigentlich das tragende Element und das Video eher so die künstlerische Ausschmückung des Ganzen. Aber es ist natürlich, allein der Name war schon so wunderschön und die Bilder des Originals waren wirklich so fürchterlich rührend, dass ich sofort drauf eingestiegen bin.
Ja, muss man sich auf jeden Fall anschauen, das Video. Wie geht's weiter bei dir? Also DJ-Sets in Berghain erstmal nicht. Fusion auch nicht. Genau. Einfach weiter arbeiten an, an neuen Stücken, nehme ich an.
Ja, also jetzt gerade ist es so, dass ich meine Zeit 50-50 im Studio und im Atelier verbringe. Und ich bin schon dabei, eine Veröffentlichung an einer Veröffentlichung zu arbeiten, die im September diesen Jahres rauskommen soll. Es soll erscheinen, eine kleine EP mit 4 Songs. Und schon auch natürlich straight in der Entwicklung für das Album 2021. Weil es ist noch eine ganze Menge Arbeit und ich brauche auch natürlich für die ganze Komposition natürlich schon so ungefähr 4 Monate oder länger. Ich kann es gerade gar nicht so genau sagen, aber ich stehe ganz gut im Prozess. Und es ist natürlich jetzt gerade, um mal ganz skrupellos wirtschaftlich das Ganze zu betrachten, ist es natürlich unglaublich wichtig, in der bildenden Kunst zu arbeiten, weil das ist für uns Künstler, für uns Musiker, wenn ich meine Freunde sehe, die nur Musiker sind, für die wird es auf jeden Fall noch ein recht schwieriges Jahr. Ne? Es gab ja jetzt so Soforthilfen, womit wir erstmal handeln können, aber wie lange wird das reichen? Und es gab ja schon auch so Mutmaßungen auch vom Rolling Stone Magazine, dass es irgendwie erst am Anfang oder sogar Ende nächsten Jahres zu größeren Veranstaltungen kommen kann und wird. Was natürlich prinzipiell einfach eine Katastrophe ist, da wir Künstler ja hauptsächlich unsere Einnahmen über die Konzerte und Auftritte generieren. Und jetzt liegt es halt allein auch schon durch die Wirtschaftlichkeit etwas im Fokus, mich ein bisschen mehr auf die bildende Kunst zu beziehen. Aber es ist sowieso immer stetig in einem Wechsel. Das war vor dieser merkwürdigen Krise auch nicht anders. Und ich merke dann immer, es kommt irgendwann der Punkt, da ist mir die Studioarbeit einfach zu viel und ich bewege mich dann eher in die Werkstatt und arbeite mit meinen Händen und habe dann irgendwann auch davon wieder genug und wechsle wieder. Und deswegen ist es eigentlich immer ein großes Hin und Her. Das ist, so wird sich jetzt auf jeden Fall auch, werden sich die nächsten Monate auch stark belaufen.
Ja, Christoph Dahlberg, vielen Dank bis hierhin schon mal für das gute Gespräch. Und ja, alles Gute. Mehr kann man jetzt ja auch nicht wünschen. Aber das klingt so, als hättest du es auch gut, da wo du bist.
Ich habe es ganz schön gut. Ich habe ganz schön Glück gehabt, ja.